wem und was können wir eigentlich noch vertrauen? Unseren Augen glaube ich nicht mehr.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Hallo, mein Name ist Martin Nielsen, Kommunikationsberater und Kolumnist für Politik und Kommunikation. Mit diesem Podcast wollen wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und Politik. Und für diese Folge spreche ich mit einem Experten rund um Cybersecurity und gesellschaftliche Sicherheit. Herzlich willkommen, Johannes Steger.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Johannes, du bist Head of Digital Crisis Management bei FGS Global, einer neuen geschaffenen Rolle, um den Herausforderungen des digitalen Krisenmanagements besser zu begegnen. Zuvor warst du Leiter der Redaktion Backgrounds Cybersecurity beim Tagesspiegel und du bewegst dich seit Jahren genau dort, wo Technologie, Sicherheit und Kommunikation zusammenlaufen. Mit Ferdinand Gehringer hast du zudem vor kurzem ein Buch veröffentlicht, was ausführlich beschreibt, was passiert, wenn Deutschland angegriffen werden sollte. Das Buch mit dem Titel Deutschland im Ernstfall erschien im September 2025, also letztes Jahr, im Hoffmann und Campe Verlag. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo.
So, Johannes, meine erste Frage an dich. Wenn du dich bewegst im Spannungsfeld, nenne ich es mal, zwischen Journalismus, Cybersecurity, strategischer Kommunikation, wann hast du da gemerkt, dass Desinformation und Sicherheitsthemen eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind?
Also ich glaube, ich gehe ein bisschen zurück, also weil ich habe Desinformation sehr lange so unter diesem Schlaglicht Fake News auch gruppiert und habe dieses Wort auch lange dafür benutzt und habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so wirklich passt und es auch immer mehr zu einem politischen Schlagwort geworden ist. Und ehrlicherweise so ein Eye-Opener war ein Bericht der ENISA, also der Europäischen Agentur für Cybersicherheit, die versucht haben, in diesem Bericht einen neuen Begriff vorzustellen, nämlich Foreign Information Manipulation and Interference, also die Manipulation und das Interferieren, was ich einen schönen Begriff finde dafür, mit Informationen von außen. Und haben halt sehr klar gemacht, dass beispielsweise viele Operationen immer auch einen Desinformationsaspekt haben. Wenn man mal ehrlich ist, Social Engineering, also das gezielte Ausspionieren von Leuten, um Zugang zu Unternehmen zu bekommen, digital oder. Irgendwie ist es ja auch Desinformation. Und mir ist danach aber immer wieder aufgefallen, dass es immer so getrennt ist. Also auch in der Wissenschaft wird oft darüber nicht geredet. Also das heißt, beide Felder sprachen in der Vergangenheit übereinander, beziehungsweise sprachen über sich selbst, aber nie miteinander. Und wenn man sich dann auch so anguckt, wie nach der russischen Vollinvasion der Ukraine oder vorher Desinformation und Cyberoperationen zusammengedacht wurden von wahrscheinlich russischen Akteuren, bin ich ziemlich sicher, dass wir auch anfangen müssen, beides miteinander zu schauen und uns auch nicht davon leiten zu lassen, das eine ist Cyber und das andere ist Desinformation, weil, wenn wir ehrlich sind, die Domain heißt ja auch Cyber- und Informationsraum und insofern sollten wir das halt eigentlich auch als Maßgabe behandeln.
Ich gebe dir vollkommen recht mit der Unterscheidung von Desinformation zum Terminus Fake News. Wer sich dafür interessiert, die Folge mit Konrad Göke, die wir auch in diesem Podcast aufgenommen haben, da gehen wir nochmal, das konnte Johannes jetzt nicht wissen, aber da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in die Begriffsdefinition, auch zur Abgrenzung von Missinformation zum Beispiel. Also sehr wichtig, da eine Grenze zu ziehen. Danke, Johannes. Jetzt hast du den Vorteil, wenn du über dieses Thema berichtest, du hast ja auch tiefgründige journalistische Erfahrung. Wie prägt dich das in der Beratung, wenn du Menschen aufklärst, aktiver oder ich sag mal, mehr achtsam gegenüber Desinformation zu sein?
Also ich glaube, in meinem Job bin ich ja vor allen Dingen in der Position, dass ich Unternehmen dahingehend sensibilisiere in Bezug auf Desinformation gegen Unternehmen oder gegen Führungspersönlichkeiten, da eine gewisse Vorbereitung beziehungsweise eine Prävention auch daran zu arbeiten. Und ich glaube, was ich aus dem Journalismus mitnehme und vor allen Dingen aus dem Journalismus, der sich mit hybrider Sicherheit beschäftigt, ist so ein bisschen vor allen Dingen viel Recherche und viel Analyse. Also wenn du so willst, OSINT-Recherche. Also zu gucken, was ist eigentlich schon da draußen, welche Narrative gibt es über ein Unternehmen, aber welche Narrative gibt es auch in einer Branche und wie anschlussfähig sind die über das Unternehmen. Es sind aber auch solche Sachen wie, was ist der kulturelle Hintergrund und auch, Wie ist das Unternehmen oder beispielsweise eine Führungspersönlichkeit auch in einem geopolitischen Kontext lokalisiert? Also für mich immer ganz wichtig zu sagen ist, wenn ich als Unternehmen gewisse Werte vertrete und diese Werte oder ein besonders prominentes Unternehmen bin oder beispielsweise ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich auch in einem geopolitischen Kontext zu einem Ziel werde. Ob das jetzt ein Cyberangriff ist, ob das Spionage ist deswegen oder ob es eine Desinformationskampagne ist oder alles zusammen, weiß man nicht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steht und da ist so das, wo ich glaube, dass ich als Journalist einen Mehrwert bieten kann, weil ich diese komplexen Sachverhalte, glaube ich, ganz gut erklären kann.
Du hast jetzt mehrfach von der geopolitischen Lage gesprochen. Wie hoch ist denn die Bedeutung von Desinformation, wenn wir jetzt auf die geopolitische Lage schauen? Also vor allen Dingen, du hast den russischen Angriffskrieg erwähnt, aber Desinformation oder wenn man sie noch Fake News nennen möchte, das ist ja eigentlich kein neues Konzept, vor allen Dingen in einer Kriegsführung. Wie hat sich das aber in den letzten 2-3 Jahren besonders verändert?
Ja, total wichtig. Also ich glaube, um dann jetzt auch mal ganz kurz die Schleife zum Buch zu schlagen, Ferdinand und ich schreiben das auch. Also Desinformation ist so alt wie die Menschheit. Und ich glaube, wir haben gesagt, schon der eine Neandertaler hat dem anderen wahrscheinlich irgendwas erzählt, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Das ist alles nicht neu. Ich glaube aber, dass die Möglichkeiten nochmal andere sind. Wir kennen diese Desinformation beziehungsweise diesen Mythos über den HIV-Virus, der angeblich in einem amerikanischen Labor entstanden ist. Das ist ja schon spannend, wie das als Playbook wirklich auch funktioniert hat, diese Lüge zu verbreiten. In Bezug auf Desinformation kommt jetzt aber heute noch hinzu, dass wir Werkzeuge haben und Plattformen, die eben die Verbreitung und auch die Durchdringung einer Gesellschaft, glaube ich, nochmal verstärken. Zumal es ja auch nicht Desinformation sein muss, die einen digitalen Ursprung hat. Ich finde das beispielsweise mit Blick auf den Terror der Hamas in Israel am 7. Oktober, nach dem Überfall. Danach haben wir in Europa ja zum Beispiel sehr viele antisemitische Zwischenfälle gesehen, wo nicht immer klar war, wer eigentlich der Urheber dieser Attacken ist. Und solche Attacken, die quasi im physischen Raum stattfinden, werden in den digitalen Raum getragen und haben damit eine 10-fach oder 100-fach größere Auswirkung, als wenn sie nur in einem begrenzten Raum stattfinden würden. Das heißt, diese Vernetzung aller Domains eigentlich, die es gibt bei der Verbreitung von Desinformation, das ist neu und eben auch die Möglichkeit mit Werkzeugen wie KI Ökosysteme zu schaffen, die täuschend echt aussehen, Inhalte zu generieren, denen wir nicht mehr richtig vertrauen können, weil wir es gar nicht richtig erkennen. Das ist, glaube ich, daher das Neue und dem müssen wir uns auch bewusst werden.
Werden Desinformationen durch diese Hebel auch automatisch, ich sage jetzt mal, besser, ausgeklügelter, raffinierter oder ist nur das Medium der Verteilung immens gewachsen?
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich falle im Moment, musste mich selber schon zweimal dabei, oder das haben mir andere Leute gesagt, also besonders peinlich, musste ich mich von an die Sora-Videos, da bin ich zweimal drauf reingefallen, tatsächlich. Weil ich es nicht als ein KI-Video gesehen habe. Und ich würde sagen, diese Marker sind mir schon relativ bewusst. Aber ich merke auch gerade bei beispielsweise meiner Mutter oder bei anderen Menschen in meinem Umfeld, die nicht mit diesen Tools groß werden, für die ist es, und die sind alle digital total affin, aber die sind nicht, das ist nicht so präsent. Und ich glaube auch, dass die Schnelligkeit in Bezug auf wie wir digital konsumieren, da auch noch eine Rolle spielt. Aber ich glaube vor allen Dingen, um auf deine Frage zurückzukommen, die Art und Weise, wie sie hergestellt wird, wird immer besser. Das führt dazu, dass wir eigentlich uns die Frage stellen müssen, okay, wem und was können wir eigentlich noch vertrauen? Unseren Augen glaube ich nicht mehr.
Du hast das ja jetzt auch als hybride Bedrohung bezeichnet, was ja durchaus richtig ist. Was ist denn die realistischste Gefahr davon? Verwirren, verunsichern, spalten, manipulieren oder alles zusammen?
Also ich glaube, zuallererst ist es dieses diffuse Bedrohungsgefühl, das durch Desinformation ausgeht. Und zwar nicht von der Desinformation, also dem Inhalt der Desinformation, sondern erstmal von dem Thema Desinformation. Also es gibt ja auch die Warnungen von WissenschaftlerInnen immer wieder, wenn wir zu viel über Desinformation reden, dann machen wir das eigentlich noch schlimmer, weil dadurch schaffen wir quasi erst diese Verunsicherung. finde ich, eine Debatte, die man durchaus nochmal kritisch auch führen kann. Ich glaube allerdings, dass wir uns schon im Klaren sein müssen, was eine Sache stimmt, ist, ein Mensch trifft keine Wahlentscheidung, weil er eine Information gesehen hat oder wird eine gewisse Handlung vollführen, weil er eine einzige Information, die falsch oder richtig ist, gesehen zu haben. Aber wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo du viele Narrative siehst und hörst, die irgendwie Dinge bestätigen, die für dich logisch erscheinen, die du vielleicht innerlich glaubst, von denen du eigentlich immer gedacht hast, ja, das ist genau so. Also beispielsweise dieses Bild von Keir Starmer, Friedrich Merz und Emmanuel Macron mit dieser angeblichen Kokstüte, die ein Taschentuch ist. Wenn du selber glaubst, dass Politiker irgendwie nicht so ganz glaubhaft sind, und das macht ja auch total Sinn, dass sie Drogen nehmen, und das dein Narrativ ist, dann bestätigt das eine Haltung. Und dann bestätigt das auch ein Gefühl, das du hast. Und ich glaube, da ist das Thema Desinformation halt extrem gefährlich, weil es Verunsicherung in der Bevölkerung schafft, weil es spaltet. Und diese Spaltung kann dann natürlich für ganz viele andere eher ausgenutzt werden. Also beispielsweise, lass mich dir noch ein letztes Beispiel geben. Wir greifen das im Buch auch auf. Vor der Vollinvasion, ich glaube, es war eine Woche davor, gab es Medienberichte darüber, dass es Denial of Service, also Überlastungsangriffe auf ukrainische Banken gegeben haben soll. Fakirs, also das heißt, Menschen konnten nicht mehr auf die Webseite. Schon ein bisschen komisches Gefühl, wenn auf einmal deine Bank nicht mehr erreichbar ist. Und das wurde wohl flankiert mit teilweise Kurznachrichten an Banknutzer nach dem Motto, ja, es gibt ein Problem mit den Geldautomaten. Was ist das? Ich finde es ein super Beispiel, wie beide Sachen zusammenwirken. Du hast einen relativ einfachen Cyberangriff, der jetzt einfach, ne, also Webseiten nicht erreicht, das ist ärgerlich, aber nicht gefährlich. Aber durch die Desinformation wäre natürlich die krasseste Auswirkung, wäre, dass Leute panisch zum Geldautomaten gerannt wären und versucht hätten, ganz viel Geld abzuheben. Was dann wieder ein Versuch ist, ein Finanzsystem zu destabilisieren. Es hat nicht funktioniert. Die Ukraine ist da sowieso sehr gut drin, sowas schnell outzucrawlen und dann auch die Banken zu betreiben. Aber dennoch fand ich dieses Beispiel recht eindrucksvoll.
Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil in eurem Buch macht ihr ja jegliches Szenario auf, was wir in Deutschland dank einer langen Zeit des Friedens ja nicht kennen. Also wirklich die einfachen Fragen, kann ich Geld abheben, hast du gerade gesagt, ist meine Stromversorgung sicher, kann ich überhaupt noch reisen innerhalb von Deutschland, ja oder nein? Also spannende Szenarien, die ihr aufmacht. Aber versuch nochmal zu konkretisieren. Wenn Deutschland tatsächlich angegriffen wird, und viele gehen dann ja von dem physischen Angriff auf mit Truppenbewegungen innerhalb der deutschen Grenzen, welche Rolle ist denn dann Desinformation, nicht eine nachgelagerte Rolle? Sind die dann wirklich noch so relevant?
Ja, super Frage. Also das Buch heißt ja auch, und es heißt bewusst nicht Deutschland im Krieg, sondern es heißt Deutschland im Ernstfall, weil wir uns genau von dieser Debatte ein bisschen lösen wollten. Also weil wir sprechen sehr viel über Bunker, wir sprechen über Raketen, wir sprechen, ne, was passiert denn jetzt, wenn irgendwelche Panzer und so. Ich glaube, das ist aber eine Debatte, die können wir auch führen, aber wir sollten zuerst mal andere führen, und deswegen ist es auch ein bisschen so, dass wir darauf hinweisen wollten, um jetzt dieses berühmten Satz von, ich weiß nicht wie vielen PolitikerInnen zu zitieren, wir sind nicht im Frieden, wir sind aber auch nicht im Krieg, wir sind irgendwo dazwischen. Und genau das ist der Punkt. Und Desinformation oder den gezielten Einsatz von manipulierten Informationen, von gefälschten Informationen, von Informationen, wo du nicht wirklich weißt, ob das jetzt, was daran jetzt falsch und was richtig ist, das ist das, was jetzt gerade passiert, was wir auch schon sehen. Das würde natürlich bei einem militärischen Ernstfall auch passieren, ne? Also das könnte sein, dass Leute verunsichert werden darüber, was passiert da gerade in meinem Vorgarten. Warum ist der Strom jetzt weg? Was bedeutet das? Dauert das lange? Klar, das kannst du auch, das kann man schon so sehen, als ob begleitende Operation. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr darüber reden, was passiert heute schon bei uns. Und wie gut sind wir dagegen eigentlich geschützt?
Also wir haben ja schon das Beispiel mit dem Kokainkonsum von führenden Politikern. Ist ja schon eine Destabilisierung des Vertrauens in eine starke Politik, in eine starke Regierung mitunter. Ne? Wenn wir dann noch natürlich Destabilisierung haben, es gibt ja verschiedene Kampagnen, die zur Sympathie mit Russland aufrufen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die dafür auf die Straße gehen und wieder eine Friedensverhandlung mit Russland fordern und Co. Das ist ja dann auch eine lang gezüchtete Frucht einer Bemühung, die den Widerstand gegen eine mögliche Kriegsfolge auch zu mindern, nicht wahr?
Genau. Also auch dieses, wir haben das im Buch auch irgendwie aufgegriffen. Du bist ja auch in Berlin und im vergangenen Jahr tauchten auf einmal so Graffitis auf. Das ist nicht unser Krieg. Absender unklar. Es gibt eine ukrainische Künstlerin, die hat sich das angeschaut und die hat gesagt, die Schrifttypo ähnelt einer Kampagne vom Jahr davor oder 2 Jahre davor, Fuck Joe Biden. Auch das kann Desinformation sein, ne? Dass Dinge im öffentlichen Raum auf einmal sichtbar sind, die mich verunsichern, die mir zeigen, okay, es sind gar nicht alle Leute für diesen Krieg und muss ich wirklich solidarisch mit der Ukraine sein, wenn andere Leute das nicht so sehen? Wie gesagt, Absender dieses Graffiti total unklar, aber ich finde, es ist so ein gutes Beispiel dafür, dass Desinformation auch nicht digital auf TikTok immer passieren muss. Zurückgehend zu dem, was ich eben gesagt habe, aber natürlich setzt sich so eine Desinformation dann in digitalen Medien fort. Ja, also wenn ich das sehe, ein Foto davon mache, das irgendwo hin tue, es entsprechend tagge, dann hat das natürlich nochmal eine viel größere Reichweite. So. Und es muss auch nicht immer ein staatlicher Akteur sein, der so Gefühle nährt, der solche Gefühle quasi triggern will, aber ja. Wir können schon sagen, dass Russland da relativ gut und auch über viele Jahrzehnte sehr viel Know-how aufgebaut hat.
Ist da die Dunkelziffer von den, ich sage jetzt mal Angriffe, ja, um es einzugrenzen? Die Dunkelziffer der Angriffe, ist die dann viel höher, als wir wissen? Weil wenn so ein Graffiti wahrgenommen wird, dann können wir das ja als eins verorten. Aber ich stelle mir halt auch vor, dass es mehrere Angriffe gibt, die wir überhaupt nicht bemerkt haben, weil sie entweder gar keinen Anklang gefunden haben oder gar nicht diese hohe Reichweite in Social Media erhalten haben.
Ja, finde ich eine super, super gute Frage, die ich dir nur mit Aluhut beantworten kann, um ehrlich zu sein, weil ich nicht weiß. Also ich finde, es gibt viele Dinge, wo du sagen kannst, Themen, die unsere Gesellschaft extrem belasten, die unsere Gesellschaft unseren Zusammenhalt in Frage stellen. Also können wir beide irgendwie wirklich zu 100% ausschließen, mit unserem begrenzten Wissen natürlich nur, aber können wir ausschließen, dass die auf irgendeine Art und Weise auch befeuert werden von Akteuren, die natürlich ein Interesse haben, dass wir uns gegenseitig zerfleischen über gewisse Themen. Ich würde es nicht ausschließen. So.
Ihr beobachtet in eurem Buch ja aber auch, wie dann die Möglichkeit der deutschen Regierung oder des deutschen Staates ist, darauf zu reagieren. Kleiner Spoiler für alle, die es noch lesen wollen oder schon gelesen haben, aber auch die Frage, wie ist denn euer Urteil? Ist Deutschland denn als Staat, als Wirtschaft und vielleicht auch sogar als Gesellschaft auf diese koordinierte Einflussoperation überhaupt vorbereitet?
Nein. Sorry. Also, nein, tatsächlich könnte man da mehr machen. Es gibt tatsächlich eine interdisziplinäre Einheit, die sich darum kümmert. Aber das Problem ist immer ein bisschen, dass wir in Deutschland natürlich mit staatlichen Eingriffen in Kommunikation einfach wirklich grausame Erlebnisse gemacht haben. Und das ja eigentlich bis zur Wende über in einem Teil des Landes weniger, in dem anderen mehr. Und es gibt im Innenministerium gab es einen Minister, der gesagt hat, wir werden hier nicht das Wahrheitsministerium. So. Das vorausgeschickt ist es natürlich extrem schwierig zu entscheiden, was machst du dagegen eigentlich? Also sagst du, das ist falsch, was da draußen ist? Sagst du, das ist wahr? Also super schwierig. Gleichzeitig glaube ich, dass wir es uns nicht mehr leisten können, es einfach immer wieder nicht zu kommentieren, uns immer wieder durchwabern zu lassen durch den Äther. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, eine gewisse Fähigkeit zur strategischen Kommunikation zu entwickeln als Staat, sachlich und kontinuierlich über die Bedrohungslage zu informieren. Das bedeutet nicht, dass man permanent schreit, Achtung, die nächste Kampagne und das ist gefälscht und dieses Graffiti übrigens stimmt nicht, das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, wenn BürgerInnen lernen und mehr darüber erfahren, wie ein Staat operiert, auch in diesem Bereich und auch wie die Sicherheitslage ist und was das für Operationen sind, dann führt es zu einer Wachsamkeit und auch zu mehr kritischem Hinterfragen. Ich glaube, das ist total richtig, das ist das eine. Und ich glaube auch in der Wirtschaft, und das führt auch so ein bisschen zurück zu meinem Job, müssen die auch noch ein bisschen mehr erklären, dass Desinformation nicht was fürs Feuilleton ist oder für Policymaking, sondern dass es durchaus was ist, was auch Unternehmen betreffen kann, ganz direkt, weil ne, Unternehmen in Verruf gebracht werden. Aber Martin, das weißt du besser als ich, auch, dass Leute im Unternehmen durch, ob sei es durch gezielte Ansprache oder aber durch eigene, durch Radikalisierung, einfach für Probleme im Unternehmen sorgen. Und das sind zwei Aspekte, die ich finde, über die wir auch mehr reden müssen.
Lass uns das direkt tun. Hast du denn das Gefühl, jetzt bist du ja mit Head of Digital Crisis Management, bist du ja durchaus in der Beratungslage, Unternehmen dafür fit zu machen. Unterschätzen die das noch? Also musst du Überzeugungsarbeit leisten, sich damit klarzumachen? Oder sagen die, ja, das brauchen wir und sie erkennen das Potenzial?
Meinen Kunden muss ich das nicht sagen. Aber ich glaube, was wir generell stärker in die Wirtschaft kommunizieren müssen, ist, also lass uns mal über den Begriff Krise sprechen. Ne? Wenn ich jetzt als eine Krise beraten würde, einen Produktrückruf, dann würde ich die ganz anders beraten als eine Restrukturierung oder einen Vorfall von, keine Ahnung, Betrug. So. Das sind drei unterschiedliche Krisen. Die haben eine Gemeinsamkeit, die passieren alle im physischen Raum. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die die haben. Und genauso müssen wir, glaube ich, auch über digitale Krisen sprechen. Also wegkommen davon zu sagen, ja, Cyber heißt Ransomware und das war's, sondern zu sagen, im Cyber- und Informationsraum gibt es leider fast genauso viele Krisen, wenn nicht sogar noch mehr, als im analogen Raum. Das heißt, dieses Verständnis auch stärker noch in die Wirtschaft und auch die Politik zu bringen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich habe selber anekdotisch ein bisschen das Gefühl, dass wenn man über Cybersecurity spricht, viele Menschen ein möglichst kompliziertes Passwort im Kopf haben oder eventuell einen Shitstorm in irgendeinem Social-Media-Bereich.
Ja.
Aber es ist ja viel mehr als das.
Ja, genau.
Also,
genau.
Gerade wenn wir über Desinformation sprechen, wo ist denn, hast du ein Beispiel, wie eine gezielte Desinformationskampagne zum Beispiel gegen ein Unternehmen aushängen kann?
Ja, stell dir zum Beispiel mal vor, Bildmaterial taucht auf und darauf sind Produkte deines Unternehmens beispielsweise in einem Krisengebiet zu sehen. Oder Produkte deines Unternehmens werden von Leuten verwendet, wo du nicht willst, dass sie die verwenden. Und du eigentlich super Sorge dafür getragen hast als Unternehmen, dass es nicht passiert. Aber solche Bilder werden irgendwie beispielsweise produziert, um dir zu schaden. Also das ist so ein Beispiel, das mir letztens in den Sinn gekommen ist. Man kann das aber auch so sagen, dass du als Unternehmen in einen Kontext gerückt wirst, beispielsweise weil du aus einem gewissen Land kommst oder weil du keine Ahnung, in einem gewissen Markt operierst und man dich dann Geschichten über dich erfindet, damit du Schaden nimmst. So. Also ich meine, ein Beispiel, von dem mir letztens wieder in den Sinn kam, ist die McDonald's-Geschichte, wo es die Desinformation gab, sie würden umsonst Burger an israelische Soldatinnen geben, was natürlich völliger Quatsch gewesen ist. Aber es war vor allen Dingen auch so ein Beispiel, wo sich so eine Information völlig verselbstständigt hat und man sagen muss, was hätte McDonald's dagegen tun sollen?
Ich erinnere mich, dass es ein ähnliches Beispiel gab, wo Starbucks Gratis-Kaffee mitunter an Menschen ohne offizielle Staatsbürgerschaft in den USA verteilt hätten. Ja, ja. Was natürlich dann zweierlei gefährlich ist, nämlich einerseits, wenn sich dann, ich sage jetzt mal, extreme Nationalisten dann davor sammeln, um irgendwelche Immigranten aufzumischen, und andererseits, wenn die sich dann halt dahin begeben, um da mal vielleicht sich diesen Kaffee leisten zu können.
Ja, also du hast ja immer in diesem Fall, und das ist dieses, also beispielsweise das Starbucks-Ding oder das McDonald's-Ding, was willst du da als Unternehmen sagen? Also das ist halt, finde ich, eine krasse Herausforderung, zu sagen, also so eine Information, die falsch ist, und sich gleichzeitig aber auch nicht mit dem Absender dieser Desinformation gemein zu machen, weil dieses der Absender dieser Geschichte mit den israelischen Soldaten war ja augenscheinlich anti-israelisch und auch bewusst wollte nicht nur der Marke schaden, sondern auch Israelis, vielleicht sogar auch Juden überall auf der Welt. Wenn du diese Geschichte versuchst zu entkräften, dann machst du dich auf eine gewisse Art und Weise auch immer mit der Absicht des Absenders der Desinformation gemein. Du, ist kompliziert.
Würdest du sagen, dass Unternehmen das aber generell antizipieren, vor allen Dingen, wenn sie, ich sag jetzt mal, langfristig oder längere Lieferketten haben, in denen sowas dann passieren kann, weil man zum Beispiel sagt, so ja, wir haben einen Standort in einem Land, das vielleicht politisch ein bisschen umstrittener ist oder ähnliches als Verteilungswerk oder als Abfüllanlage oder was auch immer. Wird das denn dann gesehen oder ist das einfach noch nicht bekannt?
Ich würde jetzt mal behaupten, teilweise, wie überrascht Unternehmen noch sind, wenn ihnen auf einmal was um die Ohren fliegt. Nein. Also es ist, ich musste letztens dran denken, als der norwegische Staatsfonds entschieden hat, nicht mehr in Caterpillar zu investieren. Kontext Israel-Hamas-Krieg, wo ich so dachte, okay, habt ihr wirklich gedacht, dass da nicht ein extremer Backlash kommt und keine Debatte? Und die dann natürlich auch mit gewissen Informationen gespickt war, wo man sagen musste, das war jetzt nicht ganz so wahr. Aber die Unvorbereitetheit in diesem Kontext fand ich schon bemerkenswert. So, weil wir leben in sehr politischen Zeiten, also ich finde, wir leben einfach in sehr politischen Zeiten, geopolitischen Zeiten vor allen Dingen. Das heißt, auch Investitionen sind auf einmal sehr geopolitisch.
Das zweite Thema, was du gesagt hast, ist auch ein bisschen interne Kommunikation. Mhm. Ich weiß, worüber du redest, glücklicherweise, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen es nicht. Kannst du es doch einmal umreißen, bitte?
Also der Host dieses Podcasts ist nämlich Profi dafür, Unternehmen dafür zu schulen, wie sie mit Desinformation im Unternehmen umgehen. Das selber machen wir natürlich als Beratung nicht. Aber was ich einfach wichtig finde, als Risikoszenario mal mitzudenken, ist, wenn Menschen im Unternehmen für sich radikalisieren oder auf eine gewisse, also jetzt im schlimmsten Fall sich umdrehen lassen, auch für eine schlechte Sache, dann ist da natürlich Desinformation ein Mittel, um jemanden auf seine Seite zu bekommen. Und Desinformation einfach so als Überphänomen, als Metathema, die Gesellschaften verunsichern, das ist ja nicht was, das gibt man an einer Schlüsselkarte, mit der Schlüsselkarte quasi am Ticker am Eingang ab, sondern man nimmt ja dieses Thema mit, also diese Verunsicherung vielleicht, aber auch die Radikalisierung, die damit einhergeht, die nimmt man ja in ein Unternehmen rein. So, und jetzt machen wir das Szenario mal besonders kritisch und eskalieren direkt, und dann ist diese Person beispielsweise in der kritischen Infrastruktur, hat sich radikalisiert, das Unternehmen hat vielleicht sogar jetzt sich nochmal öffentlich positioniert, für liberale Werte zu stehen, und dann spricht jemand diese Person an und sagt, hey, du findest das doch auch nicht gut, was das Unternehmen macht. Wie gesagt, Mega-Eskalation halte ich jetzt auch nicht für realistisch, dass es überall passiert, aber als Szenario durchaus denkbar. Nicht, dass jetzt man sich gegenseitig verdächtigt und wenn jemand nicht 100% auf Linie ist, sagt, ach ja, der ist bestimmt ein Wegwerfagent von Russland, sondern eher als Appell, das Thema Desinformation ernster zu nehmen.
Also vielen Dank, ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Das muss natürlich nicht nur eine politische Tragweite haben, sondern auch natürlich, wenn Mitarbeitende von einem Unternehmen zum Beispiel ihrer eigenen Unternehmensführung ein bisschen kritischer gegenüberstehen, eventuell durch eine Medienberichterstattung, und dann sagen, na, die da oben sacken sich wieder den Bonus ein, die wollen bestimmt bald wieder eine Entlassungsrunde haben, und dann trifft es die armen Leute wie uns. Also da ist auch so ein bisschen dieses, du hattest am Anfang den Confirmation Bias ein bisschen skizziert, ne, wenn man Dinge, die man sowieso glauben will, dann da reinkommt, und wenn man zum Beispiel am Arbeitsplatz ein bisschen frustrierter ist, einfach weil man sagt, ich habe irgendwie keine Motivation an dem, was ich mache, ich bin nicht einverstanden mit der Führungsentscheidung, dann fällt man auch schneller in solche Muster. Darum soll es nur in Kürze gehen. Lass uns nochmal über die Krisenkommunikationsplanung sprechen, denn du bist ja auch ein erfahrener Kommunikator. Sowas kann man ja, das hast du uns jetzt skizziert, sowas kann man ja antizipieren. Wer die Folge mit Sophia Klever gehört hat, weiß auch, dass man das trainieren kann. Mhm. Jetzt aber trotzdem nochmal die Frage an dich. Kann man das kommt ja dann trotzdem aus dem Nichts. Also ich kann ja rein theoretisch heute mit dir einen Plan entwickeln und dann liegt der 5 Jahre, weil nichts passiert. Wie gelingt es, das trotzdem kommunikativ vorwegzunehmen?
Also ich glaube, es ist, also wir machen mit unseren Kunden ja bewusst solche, so ich nenne sie mal die Werkzeugkoffer für den Ernstfall, den kommunikativen, da muss man immer mal reinschauen. Also ein bisschen so, ist der Hammer noch, funktioniert der noch, ist die Säge noch scharf? Also genauso ist es mit diesen Kommunikationswerkzeugen auch. Also da auch zu gucken, ob die noch funktionieren. Aber ich glaube, es ist für Unternehmen in dem Fall, und das ist das, was ich eben gesagt habe, mit dem, warum, wie hieß mir der Journalismus? Ich glaube, es ist total wichtig, seine eigene, schlimmes englisches Wort, Achtung, Legacy zu verstehen. Also, wo sind in meinem Unternehmen eigentlich Angriffspunkte? Wo ist in meiner Branche ein Angriffspunkt? Und das sind so die Dinge, wo man sagen muss, das passiert vielleicht auch nicht, aber ich muss mich darauf vorbereiten. Also, was würde ich dann sagen, wenn etwas, was in der Branche auf einmal, womit ich vielleicht gar nichts zu tun habe, aber ich bin dummerweise auch ein Pharmaunternehmen oder, keine Ahnung, eine Krankenversicherung oder ein Automobilhersteller und ein anderer hatte das Thema, könnte das auch gegen mich verwendet werden, einfach weil irgendjemand das möchte, dass ich auch mit da reinkomme. Solche Sachen zu antizipieren und auch zu sagen, was würde ich dann sagen und mit wem würde ich sprechen, welche Stakeholder sind in diesem Fall dann wichtig? Das ist eben das, was wir oder was ich mache und was wir auch natürlich für andere Krisen machen, aber wo ich als Digital Crisis Mensch sage, das sind Sachen, auf die wir uns vorbereiten können und auch sollten.
Du hattest im Buch, um noch einmal auf das Buch, ein letztes Mal auf das Buch zurückzukommen, da geht es ja auch so ein bisschen um Unternehmen, die zum Beispiel an kritischer Stelle sitzen können, ne? Wasserwerke, Fluglinien, Energieversorger, Infrastrukturunternehmen, ne? Außer die, weil wir jetzt ja auch über Angriffe sprechen, gibt es denn sonst noch Unternehmen, die besonders prädestiniert sind? Also kann ich mich mit irgendeinem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise sicher fühlen vor Desinformationen? Anders gefragt.
Meine erste Antwort wäre, glaube ich, nein. Also beziehungsweise ich glaube, kein Unternehmen, selbst wenn es jetzt irgendein Schraubenhersteller ist, der keine Schrauben für Panzer macht und auch kein Zuliefererbetrieb ist und irgendwo sitzt und kein Mensch kennt ihn. Ich glaube, auch dieses Unternehmen hat ein Interesse daran, gegen Desinformation vorzugehen, beziehungsweise einen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft, unserer demokratischen Gesellschaft, was die Aufmerksamkeit und die Sensibilität für das Thema angeht, weil es betrifft im Endeffekt auch die Mitarbeitenden in diesem Unternehmen oder vielleicht die Freunde von den Mitarbeitenden oder Leute in der Stadt, in der das Unternehmen sitzt. Und insofern glaube ich, ist das echt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe an dem Punkt.
Wenn wir jetzt gesamtgesellschaftlich daran denken, ein Hebel, der oft genannt wird, den wir auch schon in vorherigen Folgen diskutiert haben, ist zum Beispiel das Thema Medienkompetenz. Ne? Medienkompetenz kann unsere Gesellschaft davor retten, nicht auf Desinformation hereinzufallen. Jetzt ist, um mich als Beispiel zu nehmen und komplett selbstkritisch zu sein, mein wirklich orchestrierter letzter Kurs in Medienkompetenz war in der Schule. Das ist bei mir jetzt auch ein paar Jahre her. Wie ist deine Meinung dazu? Also, weil du ja auch Aufklärung in dem Bereich leistest. Reicht das aus und müssen vielleicht Unternehmen die Lücke schließen, die entsteht, wenn Leute länger aus der Schule raus sind?
Ja, ich glaube, dass wir, und das führt aber auch dann so ein bisschen zu dem Thema gesamtgesellschaftliche Resilienz, also ich glaube, dass Unternehmen eine super entscheidende Rolle dabei spielen können, unsere Resilienz zu erhöhen, heißt es durch Angebote, die in dem Bereich sind, fängt bei der Medienkompetenz an und hört beim Erste-Hilfe-Kurs auf, dringend diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Das tun ja auch schon viele und ich glaube, was immer genauso wichtig ist, ist, dass auch UnternehmenslenkerInnen anfangen, darüber zu sprechen, in was für einer Situation befindet sich unsere Demokratie und die hybriden Angriffe auf unsere demokratischen Institutionen, auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, die finden statt. Das darf keine Debatte bleiben, die ein Generalinspekteur der Bundeswehr, ein Verfassungsdienstchef und unser Bundeskanzler sagt oder der Innenminister. Das muss eigentlich eine Sache sein, die uns allen klar ist und wo wir alle drüber lernen, Achtung, sachlich, drüber zu sprechen.
Du hattest eingangs erwähnt, dass du auch nicht gewappnet davor warst, auf KI-Videos reinzufallen. Also wirklich anekdotisch auch, um dich zu bestätigen. Es gab mal ein Foto am Anfang der KI-Welle vom Papst in einer sehr fluffigen Daunenjacke, wo ich auch dachte, ja, warum nicht? Der Mann war ja Argentinier. Warum sollte er diese Jacke nicht tragen? Also nur um da einmal abzuholen. Aber trotzdem möchte ich mit Bezug auf deine Erfahrung, weil du jetzt sowohl im geopolitischen Bereich arbeitest, als vielleicht auch im Consumer-Bereich, welche Art von Desinformation macht dir denn persönlich die größte Sorge, wenn wir auf die nächsten 3 bis 5 Jahre gucken?
Ja, ich weißt du, das ist immer so, ich will nicht einer von denen werden, die sagen, wir werden alle sterben wegen KI. Das glaube ich wirklich nicht, weil ich halte es auch für ein großartiges Werkzeug. Aber ich sehe schon, dass einfach die die Produktion von Inhalten, also auch die Produktion von Webseiten, Ökosystemen um Desinformation herum oder um Desinformation zu verbreiten, einfach immer besser wird. Und das macht mir Sorge, weil wir, es gibt einen US-Wissenschaftler, Hanif Farid, der forscht in Berkeley, glaube ich, zum Thema Deepfakes, der gesagt hat, es gibt halt diese Liar's Dividend. Also du kannst jetzt immer sagen, das stimmt nicht, das ist fake, obwohl es echt ist. Weil irgendwie wird dieses, also der Lügner hat auf einmal mehr auf seiner Seite. Und derjenige, der die Wahrheit spricht, muss jetzt anfangen zu beweisen, dass er die Wahrheit spricht. Und das, finde ich, ist was, wo wir viel mehr drüber reden müssen und wo wir auch als Gesellschaft eine Antwort finden müssen. Also wie gehen wir mit diesem Verlust des Vertrauens eigentlich um?
Was können wir denn verändern, um darauf besser vorbereitet zu sein? Vielleicht als abschließende Frage, Johannes.
Ja, ich glaube, dass erstmal das drüber sprechen. Also das ist so basic, aber ich glaube, wir müssen wirklich anfangen, als Staat einen andauernden, also wirklich einen als Behörden und dann eben auch in der Gesellschaft einen andauernden Dialog zu schaffen, der dazu führt, dass wir wegkommen von den Schlagzeilen, von der Panik, also Drohnen, Bunker, Bomben, hin zu einem Thema, wo wir drüber sprechen, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich das Thema und worauf müssen wir aufpassen und warum gibt es Inhalte, die zu einem gewissen Zweck erschaffen werden? Und sich dann natürlich, und es geht weiter, wie erkennen wir die? Haben wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen? Wissen die voneinander? Arbeiten die zusammen? Stichwort über föderale Grenzen hinweg. Und dann solche Sachen wie, haben wir die richtigen Kanäle? Erreichen wir die Leute? Haben wir die richtigen Werkzeuge? Haben wir nämlich eigentlich mit solchen schönen Sachen wie den Digital Service Act. Aber nutzen wir sie auch so, wie wir sie nutzen sollten? Also nehmen wir auch das, die Werkzeuge, die wir bekommen haben, die ja durchaus scharf sind, nutzen wir die jetzt auch, um das einzugrenzen? So, lass mich ein letztes Beispiel sagen, weil es auch wieder im Buch vorkommt. Beispiel Rumänien. Eine Wahl am Ende zu annullieren, ist so unfassbar schädlich für ein demokratisches Verständnis. Warum nicht im Vorfeld die richtigen Werkzeuge einsetzen, um sowas analysieren zu können? Zu sagen, da passiert irgendwas, was wir nicht verstehen, was irgendwie nicht sein kann. Und ich meine nicht sein kann, dass technisch beispielsweise auch nicht sein kann. Also da Mittel und Wege zu schaffen, auch technische Infrastruktur abzuschalten, wenn wir merken, dass was passiert, sei es durch Botnetze, durch das gezielte Einsetzen von diesen kleinen digitalen Marionetten, darüber mehr zu reden und nicht in der Panikmache zu bleiben und in der kurzfristigen Aufmerksamkeit für einzelne Themen. Das ist, glaube ich, die lange Antwort auf deine Frage.
Was da gesagt? Also ein Appell zum Pragmatismus und zum kühlen Kopf, wenn ich das zusammenfassen möchte.
Jawohl.
Wunderbar. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Johannes, ich danke dir sehr für deinen Input. Es sei nochmal die Empfehlung ausgesprochen, sich Deutschland im Ernstfall einmal anzusehen, denn ich glaube, das schafft diesen Pragmatismus und dieses Verständnis, wie Dinge überhaupt funktionieren und Fragen, die wir uns Gott sei Dank in Friedenszeiten nie stellen mussten. Ferdinand und Johannes stellen sie trotzdem. Also es sind tatsächlich Fragen, die wir uns hoffentlich auch im Ernstfall nicht stellen müssen, aber dafür ist das Buch ja zum Glück noch Fiktion, aber zeigt, wie es im Ernstfall aussehen kann. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Input und deine Expertise.
Danke für die Expertenfragen. Danke.
Wir hören uns dann bald wieder mit einer weiteren Episode von diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.